Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was für eine Hammergeschichte, oder? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt predigen soll heute oder nicht die Geschichte einfach mal stehen lasse. Sie sehen, ich habe mich dagegen entschieden. Ein paar flankierende Gedanken zu diesen starken Worten Jesu möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Da ist die Rede in dieser Geschichte von einem tiefen Abgrund. Im Zusammenhang mit diesem Bild, wo der Reiche im Totenreich dahin darbt und Lazarus in Abrahams Schoß von Engeln getragen ist. Ein tiefer Abgrund, der nicht überbrückt werden kann. Es ist aber nicht wörtlich, aber sinngemäß schon vorher von diesem tiefen Abgrund die Rede. Der tiefe Abgrund, der sich auftut, der unüberbrückbare, scheinbar unüberbrückbare Abgrund, der sich auftut zwischen dem Haus des Reichen und dem, was sich vor seiner Tür abspielt. Auf der einen Seite totaler Luxus, Purpur und feines Leinen hat er getragen. Das waren absolute Luxusgüter damals. Leinen musste importiert werden aus dem Ausland. Nur die Reichen konnten sich sowas leisten. Aber nicht nur Luxus, mit dem er sich umgibt, sondern es heißt auch, Tag für Tag lebte er herrlich und mit ganz viel Freude. Ein Leben voller Esprit, voller Witz, voller gutem Essen, voller angeregter, geistreicher Unterhaltungen, voller Kultur und Bildung und Glanz. Übrigens war es bei den Reichen damals üblich, dass man mit Fladenbrot, das einfach über war, sich die Hände säuberte beim Essen, wenn die verschmiert waren. Und das schmiss man dann unter den Tisch. Und das war das Brot, das der arme Lazarus gerne gehabt hätte. Unfassbarer Reichtum aus dem Blickwinkel des Lazarus. Unvorstellbar, was da alles war. Und der Reiche, so wird es hier geschildert, erlebte auch ganz in diesem Bewusstsein, was ganz Besonderes zu sein. Sich Dinge rausnehmen zu können, die vielleicht für andere nicht galten. Ich finde das ganz interessant, wie auf der anderen Seite des Todes der Reiche beschrieben wird, wenn er da im Totenreich sitzt, dann hat er immer noch dieses Reichendünkel, das er scheinbar internalisiert hat. Er sieht den Lazarus da in Abrahams Schoß und was sagt er? Schick den mal zu mir, dass er mir Wasser gibt, wenigstens einen Tropfen. Also der Lazarus kann immer noch sein Diener gerne sein. Das ist sein erster Versuch, sein Leiden zu überbrücken. Er wendet sich an Abraham, den Vater Israels, den Stammvater. Man könnte fast denken, er hat so das Gefühl, ich habe eine besondere Beziehung zum Chef. Ich habe Beziehungen, ich kenne da jemanden, der regelt das schon für mich. Und als Abraham das ablehnt, dann macht er einen zweiten Versuch. Dann schickt doch den Lazarus zu meiner Familie. Merken Sie, wie das so tief verankert ist in ihm, dieser Unterschied zwischen ihm, dem die Welt zu Diensten zu sein hat, und dem, was Lazarus erlebt, egoistisch bis zum bitteren Ende. So wird der Reiche hier geschildert. Um seine Familie geht es ihm dann. Und auf der anderen Seite dieses dieses unüberwindbaren Abgrunds nur eine Tür entfernt in der Geschichte der Arme, der liegt, dahingeworfen. Das Liegen, ein Bild von, er kommt auch nicht vorwärts. Er kann nicht einfach weggehen. Von den Geschwüren ist da die Rede und dem Hunger und dem Elend. Und Hunde übrigens sind nicht, wie das heute oft der Fall ist, die besten Freunde des Menschen in der damaligen jüdischen Kultur, sondern unreine Tiere. Und wenn die Hunde an den Geschwüren lecken und Infektionen auslösen, dann ist damit nicht ein schönes Bild der tierischen Zuwendung gemeint. Ohnmächtig liegt der Lazarus da. Was für ein Unterschied. Und auffällig ist, finde ich, dass an dieser Stelle und zumindest mir bewusst an keiner anderen Stelle im Neuen Testament, wo von Armen die Rede ist, nicht darüber nachgedacht wird, warum ist der arm? Hat er das vielleicht selber verschuldet? Macht er vielleicht den anderen nur was vor, damit er viel Geld als Bettler bekommt? Steht er nach Feierabend auf, steigt in seinen Mercedes und fährt nach Hause? Solche Gedanken tauchen hier nicht auf. Wie wir sie manchmal haben. Wenn wir Bettlerinnen oder Bettlern begegnen. Na, ob das alles so koscher ist? Da gibt's ja auch Betrüger, Clanmitglieder. Und wenn ich da was gebe, dann kaufen die nur Alkohol davon. Die Bibel stellt solche Überlegungen, das Neue Testament, zumindest meines Wissens, stellt solche Überlegungen gar nicht an. Arm ist arm. Punkt. Und über die Frage, ist das verdient oder nicht, selbst verschuldet oder nicht, wird hier genauso wenig nachgedacht wie über die Frage, ist der Reichtum des Reichen verdient oder nicht. Dieser unüberbrückbare Abgrund. Auch in unserer Welt gibt es die reichen Ghettos. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Sasel, Wellingsbüttel, Poppenbüttel, da sind doch eigentlich größtenteils die, denen es gut geht, unter sich, oder? Und in Zeiten, wo dann andere kommen sollen, denen es nicht so gut geht, da sagen wir, na, die passen hier nicht so her. Integriert die doch lieber woanders, in Steilshoop oder am Dulsberg. Und ist es nicht auch sogar in unserem Land so, dass wenn du das Pech hattest, in sozial schlecht gestellten Gesellschaftsschichten auf die Welt zu kommen, dass es dann ungeheuer schwer ist, irgendwie da rauszukommen, auf ehrliche, gerade Weise Zugang zu haben zu Bildung, wie es die reichen Kinder haben, zu einer Ausbildung oder gar einem Studium, wie es die reichen Eltern ihren Kindern ermöglichen. Ganz ehrlich, bei allen Versuchen, sozial auszugleichen, ist das auch bei uns immer noch so. Wenn es auch vielleicht in unserem Land besser ist als an vielen Stellen im Rest der Welt. Aber worum drehen sich unsere Sorgen? Jedenfalls nicht um die Kinder, die in Bangladesch auf den Müllhalden spielen, weil es nur Müllhalden gibt in ihrer Umgebung. Und wisst ihr, woher der Müll kommt? Es ist unser Müll. Wenn wir ganz ehrlich sind und uns die Welt heute angucken, dann stimmt das mit dem abgrundtiefen Graben, der zwischen Wohlstand und Armut ist, auch heute noch an vielen Stellen. Und Das ist uns allen klar. Eines spricht aus dieser Geschichte. Wir haben eine Verantwortung. Wer reich ist, wem es gut geht, der hat eine Verantwortung. Eine Verantwortung für das Elend vor der eigenen Tür. Und da wir in einer modernen, globalisierten Gesellschaft leben, heißt das noch mehr. Heißt auch Verantwortung für das, was in unserem Land vor sich geht. Heißt auch Verantwortung für die, die vor der Tür Europas sind und sich sehnen danach, die Brotkrumen, die bei uns unter den Tisch fallen, abzukriegen. Heißt auch Verantwortung global gesehen. Denn die Menschen, die jetzt hungern, hungern auch deswegen, weil unser Lebensstil eine globale Klimaveränderung herbeigeführt hat, die wir noch nicht so doll spüren. Aber wenn anderswo die Ernten ausfallen, dann hat das auch was damit zu tun, wie wir seit Generationen leben. Wir haben Verantwortung. Und diese Geschichte sagt, hör das und nimm diese Verantwortung wahr und an. Ich finde es gut, dass in unserem Land 50% des Bundeshaushalts dafür bestimmt sind, in die sozialen Sicherungssysteme zu gehen. Ich finde das gut. Ich habe letzten Montag meine Steuererklärung gemacht. Und wisst ihr was? Ich zahle gerne Steuern. Und ja, auch ich bin nicht immer damit einverstanden, wie der Staat das Geld auch verwendet. Und trotzdem, was für eine Errungenschaft. Aber mit dem Steuern zahlen, dessen bin ich mir auch bewusst, ist meine Verantwortung noch nicht zu Ende. Ein zweiter Gedanke. Es gibt in dieser Geschichte ja so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Nach dem Tod sitzt der Reiche im Hades. Das ist das griechische Wort, das hier gebraucht wird. Das Totenreich. Das übrigens, ich will das nicht vertiefen, ist nicht das gleiche wie Himmel und Hölle. Das Totenreich ist nach der damaligen antiken Vorstellung so etwas wie der Ort, auf dem man wartet aufs Gericht, das dann kommt. Und nach dem Gericht, da gibt es einen Ort, der wird der Ort der Verdammnis genannt und einen Ort, der wird der Ort genannt bei Gott. Also, der Reiche sitzt im Totenreich. Und erlebt eine Umkehrung der Verhältnisse. Der Arme wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Was für eine Fürsorge. Daraus spricht, wo das Herz Gottes schlägt. Bei denen, die arm sind. Und in Not. Und ich möchte die Armut nicht nur auf materielle Armut eingrenzen. Gottes Herz schlägt für die, die in Not sind. Und was für ein Trost für den, der in Ohnmacht daliegt, dass es nicht in Ewigkeit so bleiben wird. Wisst ihr, was ganz besonders ist an der Geschichte? Einer von den beiden Beteiligten bekommt einen Namen. Der Arme. Er heißt Lazarus. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Der Reiche bleibt einfach der Reiche. Eine totale Umkehrung der Verhältnisse, denn wie ist es in unserer Welt? Wer hat einen Namen? Und wer sind die Namenlosen? Und wisst ihr was? Ich weiß von Ihnen, die Sie sonntags immer bei uns vor der Tür sitzen. Ich weiß Ihren Namen nicht. Und das tut mir unendlich leid. Ich habe überlegt, ob ich vor dem Gottesdienst noch frage, und dann habe ich gedacht, nee, das ist unehrlich. Aber merkt ihr, was das heißt in den Strukturen unserer Welt? Im Blick Gottes ist das ganz anders. Der Lazarus wird von Jesus beim Namen genannt. Und ich möchte jetzt noch einen kleinen Gedanken gerne mit euch teilen. Eines ist in der Geschichte von Jesus ganz selbstverständlich vorausgesetzt. Dieses Leben ist nicht alles. Das ist keine Geschichte über das Jenseits und wie es dort aussehen soll. Das ist nicht der eigentliche Punkt der Geschichte, aber es wird wie selbstverständlich vorausgesetzt. Dieses Leben ist nicht alles. Wir haben das verlernt, das im Blick zu haben. Ich hatte gestern Besuch von einem ehemaligen Studienkollegen. So alle paar Jahre sehen wir uns mal. Und das ist ein besonderer Mensch. Damals schon als junger Student und heute noch genauso, lebt er mit einer tiefen Sehnsucht nach dem Himmel. Und das ist etwas ganz Reales, Wichtiges für ihn. Und auf mich wirkt das manchmal ein bisschen eigenartig. Ich bin so nicht. Jedenfalls nicht ganz. Aber in ihm ist das ganz lebendig, diese tiefe Sehnsucht, bei Gott zu sein. Und dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist einige Jahre her gewesen. Und in der Zwischenzeit ist seine Frau verstorben. Er ist genauso alt wie ich. Seine Frau ist mit 50 Jahren verstorben. Ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. Und wenn er davon erzählt, sagt er immer, und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist seine tiefe Überzeugung, sie ist nach Hause gegangen. Und sie mir zurückzuwünschen, wäre total egoistisch für mich, denn sie ist am besseren Ort. Wir haben das verlernt, finde ich, als Christen, das präsent zu haben, dass dieses Leben nicht alles ist. Warum haben wir aufgehört, davon zu reden, von der zukünftigen Welt, die für biblisches Denken ganz selbstverständlich ist? Oh, ich wünsche mir das neu zurück und euch und ihnen das im Herzen, dass sie das wissen. Dieses Leben jetzt, heute und hier ist wunderbar und herrlich und kostbar und wertvoll, aber es ist nicht alles. Das Eigentliche kommt noch. Und jetzt ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, und das will ich als Letztes in dieser Predigt sagen. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits, nach dem Motto, lass mal hier alles so, wie es ist, und eines Tages wird Gott das schon ausgleichen. Das ist es nicht. Denn jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jesus hat diese Form von Geschichte nicht erfunden. Solche Geschichten von dem Armen und dem Reichen und die sterben und dann kommen sie ins Totenreich und dann sagt der Reich und sie erleben, dass die Verhältnisse umgekehrt werden. Solche Geschichten kennen wir aus dem Umfeld Jesu, auch in anderer Form. Das war damals bekannt, solche Geschichten wurden erzählt auf den Straßen und in den Familien und weitererzählt, weil so eine tiefe Sehnsucht auch danach da war, dass sich die Verhältnisse doch bessern mögen. Jesus hat diese Geschichte nicht im Kern neu erfunden. Er erzählt sie ganz in dem Rahmen, wie andere das damals auch getan haben, mit einem Unterschied. Und dieser Unterschied ist am Ende. In den Geschichten, die sonst erzählt wurden, ging es so aus. Der Reiche sagt, schick doch den Armen zu meiner Familie und warne sie. Und dann ist er hingegangen und hat die Brüder gewarnt und dann waren wenigstens die auf einer besseren Spur. Bei Jesus ist das nicht so. Jesus sagt, euch ist alles gesagt. Ihr wisst, worum es geht. Da muss keiner mehr kommen. Mose und die Propheten, das ist übrigens eine Abkürzung für die Heilige Schrift. Da findet ihr das, wie ihr euch verhalten sollt. Warum soll jetzt noch einer kommen? Und dann sagt bei Jesus der Reiche, ja dann glauben sie aber vielleicht nur, wenn einer von den Toten aufersteht. Und Jesus sagt, wenn sie der Schrift nicht glauben, nicht vertrauen, wenn sie dem nicht vertrauen, was sie von Gott wissen, dann glauben sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufsteht. Hört ihr, was er uns sagen will? Euch ist gesagt, worum es geht. Nehmt es ernst. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So hat der Prophet Micha gesagt. Es ist klar, wie wir, wenn wir zu den Reichen gehören, damit umgehen sollen. Sehr verantwortungsvoll. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, heißt es etwa in den Sprüchen. Was Jesus sagen will, ist, was er lebt und verkündet, ist immer von dem Gedanken geprägt, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn im Himmel die Gerechtigkeit Gottes gilt, dann ist es eure Aufgabe, liebe Kinder Gottes, auf Erden danach zu leben. Wirst du alles richtig machen bei den vielfältigen Herausforderungen in dieser Thematik? Nein. Und ich mache auch nicht alles richtig, aber darum geht's am Ende nicht. Aber dass wir unserer Verantwortung uns bewusst sind, dass wir die Not sehen und dass wir immer wieder uns überlegen, was ist meine Aufgabe, um die Not zu wenden und dann danach handeln, so gut wir eben können. Das ist unsere Aufgabe. Am Ende werden wir deswegen nicht in den Himmel kommen. In den Himmel kommen werden wir, weil da eben doch einer für uns gestorben und auferstanden ist. Aus reiner Gnade. Lasst uns diese Gnade auf Erden leben. Amen.